Ja, Jesus ist die Mitte in unserem Leben und darum geht es jetzt auch heute. Wir haben ja eine Predigtreihe gehabt bisher über Kolosser und ich darf heute über Kolosser 3 predigen. Ich möchte kurz zusammenfassen, was es in den letzten Sonntagen gegeben hat. Also Petra hat über Kapitel 1 gesprochen, da geht es um die Grundlagen des Glaubens. Wir sind erlöst durch Jesus, wir sind freigesprochen, wir dürfen mit ihm leben. So die Basis. Ne? Wir haben Zugang zum Reich Gottes, in dem ganz andere Prinzipien gelten als in der Welt. Letzten Sonntag hat Sarah über Kapitel 2 gepredigt. Da ging es um 3 Gefahren, über die wir stolpern können oder in die wir reinrutschen können, wenn Jesus nicht im Mittelpunkt steht. Das war zum einen Legalismus, ein Leben, das von Leistung und Gesetzlichkeit geprägt ist. Dann hat sie über Mystizismus gesprochen, die Gefahr, dass der Glaube nur auf Gefühlen beruht und besonderen geistlichen Erfahrungen wie Visionen und Träumen basiert. Und wenn Jesus nicht im Mittelpunkt steht, dann ist es halt nicht so gut. Ich möchte dazu noch ergänzen, für manche, die das vielleicht falsch verstanden haben könnten, weil ich da auch eine Rückmeldung bekommen habe. Es gibt also vom Heiligen Geist geschenkte Visionen und Eindrücke und auch Träume, die wir durchaus hier in der Gemeinde sehr willkommen heißen, wenn jemand sich nicht damit wichtig machen will, sondern wenn Jesus wirklich im Mittelpunkt steht. Genauso dürfen Gefühle natürlich auch geäußert werden, wenn sie im richtigen Rahmen sind. Der dritte Punkt von Sarah war Asketismus, wo Leiden als Leistung zählt, um sich zu verbessern. Da habe ich noch das in Erinnerung mit diesen Haken da im Rücken. Heute geht es um Kapitel 3. Mein Thema heißt heute Neues Leben praktisch. Es geht also um die ganz praktische Umsetzung von dem, was wir durch Jesus haben. Und die Daniela liest uns jetzt die Verse 1 bis 4 nach der Hoffnung für alle.
Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was die irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt.
Ja, hier geht es nochmal um die Grundlagen. Ich fasse kurz zusammen. Es ist so deutlich geschildert, dass man gar nicht so viel dazu sagen muss. Wir sind mit Christus gestorben und auferweckt. Und das haben wir, ich glaube, die meisten, die hier sind, in der Taufe praktisch vollzogen. Das ist das eine. Also wir sind zum neuen Leben gelangt. Das zweite ist, unser Leben ist jetzt mit Christus verborgen in Gott. Das klingt schon ein bisschen schwieriger. Für mich heißt es, wir leben in der Welt, aber auch im Reich Gottes. Und das sind so zwei Paar Stiefel, da spreche ich nachher noch kurz ein bisschen mehr drüber. Und das dritte ist, wenn Christus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, dann wird sichtbar, dass wir zu ihm gehören und an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was heißt das jetzt für uns? Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns darauf konzentrieren, was im Himmel ist und nicht in erster Linie, was hier läuft auf der Erde. In der Übersetzung Neues Leben heißt es, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Also das ist der Vers 2. Jetzt ist das gar nicht so einfach, wenn wir so in der Welt leben. Ne? Ziemlich materiell. Wir sind aber das Schöne, wir sind nicht dieser Welt ausgeliefert. Wir gehören zu was Größerem. Wir sind nicht nur in der Welt. Und das finde ich so toll, dass wir einfach Anteil haben an dem, was an der himmlischen Welt, am Reich Gottes. Und viele Menschen haben ja davon keine Ahnung. Wie schön, dass wir das wissen, dass wir da was haben. Ich zitiere Jesus, wie er im Johannes 17 für seine Jünger bittet, als er dann gehen musste von der Welt. Das betet er: Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ja, wir müssen in dieser Welt zurechtkommen, auch mit dem, was es an Bösem hier gibt, mit allen Gegebenheiten, die es hier halt gibt. Wir gehören aber gleichzeitig zu diesem Reich Gottes, was dummerweise nicht sichtbar ist. Das habe ich mir schon oft so gewünscht, dass ich mal richtig was sehe. Und manchmal, gerade in Visionen oder wenn mal so eine Lobpreiszeit war, dann habe ich so manchmal auch schon Jesus so wahrgenommen, sage ich mal, so irgendeine Gestalt wahrgenommen, und das hat mir sehr gut getan. Nützt uns aber im Alltag dann nicht so viel, weil er sonst auch sich nicht sichtbar zeigt. Ja, also diese Spannung haben wir, aber wir wissen trotzdem, wir sind mit Jesus auferstanden zu einem neuen Leben. Und wir haben die alten Kleider, das weltliche Leben, abgelegt und neue Kleider, ein neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben spielt sich halt noch hier auf der Welt ab, hier ganz bodenständig. Aber durch den Heiligen Geist, der uns ja jetzt zur Verfügung steht, wo wir ja die Verbindung haben dürfen, haben wir Einblick in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Und da zitiere ich noch mal einen Vers aus dem zweiten Kapitel, Vers 2 und 3. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das habe ich die letzten Wochen so für mich versucht, ein bisschen zu buchstabieren, bevor ich wusste, dass wir das hier predigen werden. Und habe gemerkt, das ist was ganz Großes, und ich habe davon nur ganz, ganz wenig verstanden. Ich möchte mehr davon. Ja, aber durch Jesus haben wir, weil wir mit ihm verbunden sind, haben wir Zugang zu diesen Schätzen. Und obwohl wir real in dieser Welt leben, haben wir schon eine Verbindung zu dem, was im Himmel los ist. Und ich glaube, da ist viel los. Wir haben nur eine kleine Ahnung davon. Ich glaube, da gibt es auch viele Kämpfe für uns. Wir haben auch gehört von Engeln. Und also im Alten Testament gibt es Geschichten, wo Engel wirklich auch um diese Reiche kämpfen, dass das Reich Gottes auf die Welt kommt. Und indem wir uns eben damit beschäftigen und in seinem Wort lesen und beten, haben wir immer wieder diese Möglichkeit, Anteil zu haben an Gottes Möglichkeiten, an Gottes Weisheit und Erkenntnis. Manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen so mit einem Fuß im Reich Gottes und mit dem anderen Fuß noch auf der Erde. Und das ist manchmal so ein wackeliges Geschäft. Aber wir dürfen da lernen und weiterkommen. Und deshalb geht's jetzt auch nachher ganz ums praktische Leben. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Antennen mitten im Leben immer wieder auf Gott ausrichten, so wie in einem Radiosender, den ich hören will, wo ich keine anderen Sender dazwischen haben will, sondern ich möchte hören, was Gott mir zeigt. Und da hilft uns auch sein Wort sehr. Wir lesen jetzt Vers 5 bis 9.
Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn, zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was auch dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt.
Ja, hier geht's um das Alte, was uns eventuell noch ein bisschen beschäftigt und eventuell sogar gefangen halten kann. Paulus warnt davor, dass wir uns immer wieder von dem, was zur Welt gehört, einfangen lassen, und hat sehr konkrete Verhaltensweisen benannt. Ich lese dazu ergänzend noch die Übersetzung von Willkommen daheim von unserem Fred, wo ich finde, dass das sehr, sehr schön ausgedrückt ist. Vers 5 und 6, also nach der anderen Übersetzung. Das ist keine Übersetzung, es ist eine Übertragung, muss ich dazu sagen. Lasst also nicht zu, dass diese verborgene Herrlichkeit in euch durch eure eigene Schuld zerstört wird. Wer sich bewusst gegen Gott stellt, indem er einfach seinen bösen Neigungen nachgibt, sei es auf sexuellem Gebiet, sei es im Umgang mit anderen oder mit dem Geld, den überlässt Gott sich selbst. Wichtig ist für uns, dass wir verstehen, dass durch alles, was wir da tun, ja, die Bibel nennt es auch Sünde, dass wir uns aus dem Bereich des Reiches Gottes entfernen. Und deshalb brauchen wir eine klare Haltung dazu, wenn wir wirklich mit Gott verbunden bleiben wollen. Und ganz wichtig, was auch in den beiden Predigten schon gesagt wurde, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt selber anstrengen, gut zu sein, andere zu beeindrucken oder Gott gefallen zu wollen, indem wir alles richtig machen. Das haben wir vielleicht alle schon erlebt, dass es nicht unbedingt funktioniert. Hier steht, wir sollen die alten Verhaltensweisen ablegen wie alte Kleider. Dazu brauchen wir erstmal die Erkenntnis, dass es uns schadet und von Gott trennt, wenn wir in den alten Kleidern bleiben. Und dann braucht's klare Entscheidungen, sich davon zu trennen. Und ich denke jetzt, dass nicht alle Bereiche hier auf uns zutreffen. Deshalb habe ich mal nur einiges rausgenommen. Auch sowas, was wir gar nicht mehr so richtig merken. Also hier wird ja sehr betont, dass es was Bewusstes ist. Ich entscheide mich bewusst für das Negative. In meinem Leben habe ich gemerkt, dass es vieles gibt, was ich gar nicht so richtig bemerkt habe und was Gott mir dann gezeigt hat. Ich fange mal an mit der Habgier. Schönes Wort. In der Willkommen daheim vom Fred heißt es, wer beispielsweise habgierig ist, der zeigt damit, dass er einem anderen Götzen dient und nicht dem lebendigen Gott. Das ist sehr klar ausgedrückt. Götzendienst heißt, ich mache was, wo ich jemand anders quasi anbete. Wenn Geld mir wichtiger ist als Gott, dann diene ich einem Götzen. Und unsere liebe Daniela hat vor einiger Zeit eine Predigt übers Geld gehalten, an die ich mich noch gut erinnere und wo ich weiß, dass ich gedacht habe, auch mich betrifft es nicht. Und dann hat Gott aber weitergemacht bei mir und ich habe was bemerkt, wo ich noch was ändern soll. Und bin dafür sehr dankbar. Ich erzähle euch aber nicht, was ihr. Und deshalb prüft einfach nochmal genau, welchen Stellenwert bei euch jetzt Besitz und Haben einnimmt. Vielleicht hat Heilige Geist da noch was, was er euch zeigen möchte oder uns. Ein anderer Bereich, der uns sehr betrifft, denke ich, ist der Umgang miteinander. Im Text werden Lügen erwähnt. Ah ja, da steht's schon. Die Neigung, finde ich, steckt in jedem Menschen. Und ich habe ja viele Enkel. Und wenn ich da so erlebe, was die manchmal erzählen, wenn sie irgendeinen Mist gebaut haben, dann verharmlosen sie das. Oder sie sagen, ach, der ist schuld oder sonst irgendwas. Also so machen wir das natürlich nicht mehr so direkt. Aber ich habe so gedacht, manchmal ist es auch so hart an der Lüge entlang, was wir tun. Eine Notlüge, da denkt man, na ja, das ist ja eigentlich nichts so Dramatisches. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ist mir so eingefallen, was ich auch schon gemacht habe, wenn ich zu spät zu einer Verabredung komme und dann sage ich, na ja, der Verkehr war so groß und sonst irgendwas. Und eigentlich weiß ich genau, dass ich zu spät losgefahren bin und kann das nicht zugeben. Ne? Das ist auch eine Lüge. Und dann gibt's oft so Situationen, wo man irgendwie um den heißen Brei herumredet, um anderen vielleicht nicht genau zu sagen, was man eigentlich meint, weil man sie dann vielleicht verletzen könnte. Und das geht dann in Richtung Heuchelei, denke ich. Also ist auch so eine Art, wo ich denke, der Heilige Geist kann uns da überführen und uns zeigen, wo wir solche Sachen noch brauchen. Vielleicht immer, um uns gut darzustellen oder um andere eben, wie gesagt, sich nicht mit anderen zu verderben, sage ich mal so. Dann gibt's doch diesen Bereich des negativen Redens. Ist leider unter Christen ziemlich verbreitet. Das habe ich also früher in unserer Gemeinde sehr früh wahrgenommen und wahrscheinlich auch selber mitgemacht. Man schimpft über jemand, anstatt mit ihm zu klären, was einen stört oder verletzt oder sonst was hat. Und das ist einfach ungut. Manchmal ist es auch so, dass man eine Situation mit jemandem nicht gut verarbeitet hat und dann braucht man jemanden, mit dem man drüber redet. Und da denke ich, da ist es ganz wichtig, sich jemanden zu suchen, der vertrauenswürdig ist und der das dann nicht noch weiter tratscht, sondern wo man einfach miteinander das bespricht und vielleicht zusammen betet. Also dieses, wo es was zu klären gibt, wo Verletzungen sind, ist natürlich immer die beste Lösung, Vergebung oder auch mal direkt was klären. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann sich Hilfe suchen. Aber nicht irgendwo in der Gemeinde oder im Bekanntenkreis, wo auch immer Familie negativ über jemand anders sprechen. Und die nächste Stufe ist dann Bitterkeit. Wenn wir in Vorwürfen und Verletzungen bleiben und anderen nicht vergeben, wird unser Herz bitter. Da spricht ja die Bibel an einigen Stellen drüber. Ich denke, ihr kennt die. Die werde ich jetzt nicht alle zitieren. Und das Schlimme ist, dass verbitterte Menschen Bitterkeit verbreiten. Und Gottes Liebe und Annahme hat irgendwie dann keinen Platz mehr. Deshalb lasst uns die Aufforderung annehmen, die im Vers 13 steht. Ertragt einander, das kommt nachher noch, und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn Christus hat euch auch vergeben. Und es war für mich mal so was Entscheidendes, zu wissen, mir ist alles vergeben. Also kann ich doch vielleicht auch einem anderen was vergeben. Und da gibt's dieses Gleichnis vom Schalksknecht im Matthäus 18. Es lohnt sich immer wieder, das zu lesen. Da ist es so krass geschildert, was einem passiert, wenn man nicht vergibt. Es wäre ein Thema für sich, das Thema Vergebung. Ich liebe es. Wir können das immer wieder neu brauchen, dass wir da uns dran erinnern, dass das der Weg ist, wie wir frei werden. Aber wie wir auch in Beziehung zu Gott bleiben können. Darum geht's ja. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen persönlich. Und zwar Furcht über Furcht, die ich auch als Hindernis ansehe. Ich nenne es jetzt mal Einschüchterung. Darüber habe ich einen Seminarvortrag gehört, der mich sehr angesprochen hat. Und da habe ich gemerkt, ich bin da irgendwo betroffen. Man kann es auch Feigheit oder Scham nennen. Ich habe oft nicht gesagt, was ich für richtig halte. Also gerade eher dann dieses Schmeicheln und Heuchelei. Ich habe mich anderen angepasst, um nicht anzuecken. Habe nachgegeben aus Furcht, damit es mir Ich dachte, mir geht's dann gut, aber mir ging's dann gar nicht gut dabei. Das war das Schwierige. Ich habe auch gehört vom Timotheus, dass der auch damit Schwierigkeiten hatte. Und dem hat Paulus einen schönen Vers gesagt, der mir ganz wichtig geworden ist. Im 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe für mich gespürt, dass ich immer wieder mal durch diese Furcht oder Einschüchterung gebunden bin und habe dann entschieden, das hinter mir zu lassen. Habe das wirklich gebetet, habe eine Entscheidung getroffen mit Gott, ganz alleine, brauchte ich niemanden dazu. Und ich merke, dass da sich was geändert hat, also dass wirklich eine neue Freiheit gekommen ist, das mich nicht mehr greifen kann. Und es ist eine Möglichkeit, bei allem, was ihr bei euch merkt, euch entscheiden, die Sachen ablegen und ja, Klamotten ablegen und dann kriegt ihr neue. Das ist das Schöne. Also wichtig ist für mich noch, dass ich da nicht weiter, dass ich da immer wieder drauf achte, dass ich nicht in das Alte zurückrutsche. Die Gefahr ist natürlich da. Ich habe noch was in letzter Zeit erlebt, das war auf der Zeltstadt, da hat Gott mir die ganze Zeit was gezeigt, immer wieder zwischendurch, wenn ich mit Leuten umgegangen bin. Ich habe dazu geneigt, immer Leute zu beurteilen. Ich sehe den und sage, ah, der ist so und so und das ist so und so und meistens negativ, dummerweise. Das Positive war dann nicht so verbreitet. Und da hat Gott mich aufmerksam drauf gemacht. Weil er hat uns nämlich den Auftrag gegeben, dass wir andere annehmen sollen und sie so lieben sollen, wie sie sind und wie er mich auch liebt. Und ich habe dann geübt, es war wie so eine Dauerschleife, jetzt beurteilst du wieder, ah ja, wie könnte ich es denn anders machen? Und dann musste ich wirklich Gott fragen, dass ich den anderen mit Gottes Augen sehen kann. Und das ist was ganz Tolles, das kann man üben. Kann man wirklich üben, auch indem man Gott einlädt, dass er einem das zeigt. Wie siehst du denn die Person? Mit Liebe. Gott sieht den Wert und die Würde der Person. Gott achtet uns, unabhängig davon, wie wir aussehen oder wie wir uns verhalten. Oder ob jetzt derjenige mir gerade sympathisch ist, das ist ja auch sowas. Da meint man, da kann ich nichts machen, aber Gott kann das sehr wohl ändern, indem er uns zeigt, wie er den anderen sieht. Und das Schöne ist, Gott erinnert mich da gerade auch immer wieder. Und vor allem ist ganz wichtig, dass wir dann nicht in ein Verurteilen rutschen und eine Person dann ganz abschreiben. Ist mir auch schon passiert. Und ich muss sagen, es ist noch so ein gewisser Kampf bei mir, das zu lassen, aber es ist wirklich so, er erinnert mich dran und ich kann damit rechnen, wenn ich irgendwie was wieder Negatives über jemanden denke, dann kommt er und zeigt mir, hey, kannst du das auch so sehen? Und da bin ich Gott sehr dankbar und möchte euch Mut machen, dass er euch an euren Punkten auch so an die Hand nimmt und uns alle dann einfach weiterführt, dass wir aus diesen alten Klamotten wirklich rauskommen. Es gibt noch viele andere Punkte, die ich jetzt nicht erwähnen kann, weil die Zeit irgendwie nicht reicht und es auch dann zu viel wird. In Vers 3 heißt es, wir sind dieser Welt gegenüber gestorben. Und in Vers 5 ganz klare Anweisung. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Das heißt, trennt euch von diesen Verhaltensweisen, die ihr da noch so an euch habt. Und wenn ihr sie noch selber nicht merkt, dann bittet Gott, dass er sie euch aufzeigt. Warum sollen wir uns trennen? Weil wir jetzt zu Gottes Reich gehören. Weil wir jetzt andere Werte und Maßstäbe haben als die Welt. Und wir wissen, also ich weiß es zumindest, dass mir es ohne das Verhalten, das Negative, was ich gerade beschrieben habe, besser geht. Und Gott dann viel, viel mehr durch mich auch bewirken kann. Und wir wollen ja Lichter sein in der Welt. Und unsere Leuchtkraft hängt wirklich davon ab, wie viel Licht eben in uns ist und wie viel Dunkelheit draußen ist. Oder wenn wir dreckige Klamotten anhaben, dann leuchtet man nicht so arg toll. Vers 9, ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Legt das alles ab wie ein altes Kleid. Also wir haben es de jure praktisch, also rechtlich gesehen, haben wir es abgelegt, indem wir getauft worden sind und uns entschieden haben, mit Jesus zu leben. Und de facto heißt es, wir müssen in manchen Punkten noch ein wenig üben. Aber jetzt komme ich zu der positiven Richtung. Wir dürfen neue Kleider anziehen und die haben wir schon an. Und da erinnere ich mich auch an eine Predigt am Erntedankfest von der Daniela. Ihr wisst sicher auch alle noch. Sie hat uns demonstriert, wie das gehen kann. Sie hat es wirklich demonstriert. Sie hatte erst ein dreckiges T-Shirt an und ich habe mich gewundert, komisches Muster da vorne. Und dann hat sie darüber gesprochen und nachher kam sie plötzlich rein in einem goldenen Kleid oder goldweißen Kleid mit goldenen Krampfstiefeln. Das war so eindrücklich, also das habe ich in mir. Dafür danke ich dir auch nochmal, dass du das so gewagt hast. Das war auch was sehr Mutiges. So, und jetzt lesen wir Vers 10 bis 17, da geht's um die neuen Kleider.
Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken.
Dankeschön. Diese Verse möchte ich jetzt einzeln durchgehen, weil das als Ganzes ist es einfach zu viel. Ich fange nochmal an. Vielleicht kannst du Vers 10 nochmal kurz zurück machen, die Folie davor. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Das ist so schön, dass wir neue Menschen geworden sind und dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Ich möchte jetzt was Krasses machen. Ich lese aus der Volksbibel nochmal diesen Vers. Ich finde, die Volksbibel, die bringt es manchmal so auf den Punkt. Aber es ist eine Übertragung, gell? Jetzt habt ihr aber ein neues T-Shirt angezogen, weil ihr ganz neue Menschen geworden seid. Diese neue Art von Menschsein wird von Gott organisiert. Und für diesen neuen Menschen hat Gott selbst Modell gestanden. Fand ich irgendwie köstlich. Ja, im 1. Mose, das wissen wir alle, da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Abbild Gottes schuf er ihn. Und das war sein Plan mit uns. Wir sind nach ihm, nach seinem Bild geschaffen. Die Frage ist, ob uns das immer bewusst ist. Ich finde es manchmal ganz schön schwierig. Ich vergesse das auch manchmal. Dann bin ich so in meinem Alltagsding drin. Und dann darf ich mir immer wieder sagen, ich bin nach Gottes Bild geschaffen. Ich darf mit erhobenem Haupt durch die Gegend laufen. Ich bin jetzt nicht perfekt, aber ich bin seins, also seine Schöpfung. Also so wie ich jede Blume auch bewundere, so darf ich auch das bewundern, wie Gott mich gemacht hat. Auch wenn ich nicht mit mir in allen Punkten zufrieden bin, das gebe ich zu. Ja, der Plan ging nicht ganz auf, denn der Sündenfall ist passiert und die Menschen haben sich von Gott getrennt. Und dann ist dieses Bild natürlich nicht mehr so, wie es sein sollte. Jetzt haben wir diese Möglichkeit gehabt, durch unsere Entscheidung mit Jesus zu gehen, dass wir die neuen Kleider, also wieder in diese Identität reinkommen. Wir sind Gottes Kinder, wir sind sein Abbild. Oder wie sagt es die neue Art von Menschsein? Oder neues T-Shirt, sagt die Volksbibel. Also es ist viel mehr wie ein T-Shirt und auch viel mehr wie ein Kleid, sondern unser ganzes Wesen wird durch ihn verändert. Und Paulus ermutigt die Gemeinde in Kolosse, dass sie sich weiter von Gott formen lassen. Jetzt kannst du vielleicht das mit den neuen Kleidern reinsetzen. Ich zitiere aus Kapitel 1 nochmal einen Vers. Drei Verse, 9-12. Da heißt es, wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Also wieder diese Weisheit und Erkenntnis, die eben von Christus kommt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Da ist viel drin in dem Vers. Ich werde jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber wir dürfen wissen, dass Gott uns mit Weisheit und Einsicht erfüllt, dass wir lernen werden, seinen Willen immer besser zu erkennen und dadurch ihn ehren können. Und dann bringt unser Leben Frucht. Und das ist toll. Und da sind wir alle unterwegs in der Richtung. Jetzt gehen wir praktisch zu den Veränderungen, die er in uns bewirken möchte. Und da möchte ich nochmal ganz, ganz arg darauf hinweisen, nicht aus eigener Kraft versuchen, irgendwie besser zu werden, sondern mit Hilfe Gottes, mit seinem Geist, unter seiner Führung. Wir brauchen Gottes Geist, um zu erkennen, was in seinen Augen gut und weise ist. Im Vers 11 geht's gleich zur Sache. Paulus führt aus, dass es völlig gleichgültig ist, woher wir kommen, welchen Bildungsgrad wir haben oder sonst was, wie groß, klein und sonst wie wir sind. In der Gemeinde damals gab es Barbaren und Skythen und das waren so unzivilisierte Sklaven. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie hier vielleicht so ein Penner, der von der Straße kommt oder sowas. Die anderen waren freie Bürger mit einer gewissen Bildung und also da war alles zusammengewürfelt in dieser Gemeinde. Und dann sagt Paulus, es ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Und das ist unsere große Chance als Gemeinde, dass wir auch ein, sag ich mal, zusammengewürfelter Haufen sind. Wir haben uns nicht ausgesucht, wer hier dabei ist, sondern wir sind so zusammengekommen und haben die Chance, in Liebe verbunden zu sein. Und in unserer ganzen Unterschiedlichkeit. Privat kann man sich die Freunde aussuchen, in der Gemeinde hat man sie. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, dass wir da üben können, wirklich uns gegenseitig anzunehmen. Und so ganz furchtbar schwierig finde ich es auch nicht. Also es gibt jetzt schon noch viel krassere Unterschiede als bei uns. Also es ist unwichtig, wo wir herkommen, was wir für jemand sind. Wir sind alle mit Christus verbunden. Ganz wichtig. Jetzt kommt Vers 12. Jetzt wird's sehr konkret. Herzliches Mitgefühl soll euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. In der Genfer Übersetzung heißt es, nun kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Also hier wird letztendlich der Charakter von Jesus beschrieben. Und wenn ich das so lese, denke ich, bin ein bisschen überfordert damit. Einiges davon ist noch nicht so doll entwickelt bei mir. Aber darum geht's gar nicht. Es sind eigentlich Früchte des Geistes, die auch im Galaterbrief beschrieben werden. Und wir dürfen Geduld haben, auch damit mit uns selber, dass sich diese Früchte nach und nach entwickeln. Also ich bin nicht sofort jemand, der jetzt, wer weiß was, für Mitgefühl, Güte, Bescheidenheit oder sonst was hat, sondern ich darf dem nachstreben, ich darf mich danach ausstrecken und mich dran freuen, wie das in mir wächst. Und wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich ja, was ich tun kann. Dann darf ich es Gott bekennen und mir wird vergeben und ich gehe weiter. Ganz einfach. Wichtig ist halt diese bedingungslose Annahme, die Gott für mich hat, dass ich die auch für die anderen Menschen entwickle. Ich greife mal noch drei Sachen raus. Und zwar Mitgefühl und Erbarmen. Das ist nicht nur so ein mal geschwind Mitleid haben mit jemand, sondern es kann auch heißen, ich helfe dem konkret, weil der Hilfe braucht, weil der in Not ist oder krank ist. Oder ich trage des anderen Last, heißt es in einem Bibelvers. Ich identifiziere mich mit seinem Leid. Wir müssen das natürlich nicht auch wieder völlig übertreiben, dass wir nur noch heulen, weil es allen so schlecht geht. Aber so dieses, ich trage das mit, wir sind eine Gemeinschaft und wir tragen einander. Und ich finde, da ist bei uns schon einiges so ein bisschen entwickelt. Das freut mich. Dann Demut und oder Bescheidenheit. Das heißt, ich kann mich zurücknehmen. Ich wertschätze den anderen, ohne mich jetzt neben ihm wichtig zu machen. Ist auch was, was schwierig ist. Früher habe ich das Wort Demut nicht leiden können, weil ich dachte, da muss man unterwürfig sein und dann geht es einem schlecht dabei oder so. Aber ich glaube, Demut ist, ja, das Wort Mut ist da drin, ist eigentlich eine Stärke, wenn ich die habe. Ich kann leider nicht alles so ausführlich, ich kann es nur antippen, damit ihr dran weiterarbeiten könnt, wo es euch betrifft. So, Geduld möchte ich noch was sagen. Es tut sehr gut. Ja, mein Mann ist ein Geduldiger. Das kann ich sagen. Wenn jemand geduldig mit einem ist und sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich bin jetzt ein anderer Typ. Ich bin eher vom Typ her ungeduldig. Und da kann Gott einfach auch noch viel wirken und hat er schon ein bisschen was gemacht und da darf es noch weitergehen. Also manche haben es von Gott geschenkt gekriegt, die sind schon geduldig und andere dürfen es noch lernen. Und gut ist, wenn wir uns auch gegenseitig ruhig auch mal ein bisschen an was erinnern, wenn wir was beim anderen merken, wenn es liebevoll ist. Das ist das Wichtige. Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Das habe ich vorher schon angesprochen. Weil uns vergeben wurde durch Jesus, dürfen wir auch vergeben. Also da habe ich schon angesprochen. Das wäre nochmal eine extra Predigt. Vers 14, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird es euch an nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und Liebe ist hier nicht gemeint mit diese Liebe in der Welt, sondern es ist wirklich eine geistliche Haltung, die da rauskommt aus dieser bedingungslosen Liebe Gottes, die so wie er uns liebt, ohne irgendwas zu meckern. Ich möchte über die Liebe einfach mal was zitieren aus dem 1. Korinther 13, und zwar mit den Worten der Volksbibel. Es hat mir so gut gefallen, weil wir da schon so viel drüber gehört haben. Aber Liebe ist einfach wichtig. Liebe ist entspannt. Sie mag Menschen. Sie ist nett zu Leuten. Neid ist für sie ein Fremdwort. Sie sieht nicht von oben auf andere runter. Angeben hat sie nicht nötig. Und sie markiert auch nie den dicken Macker. Liebe will Leute nie fertig machen. Und sie will auch nicht das fetteste Stück vom Kuchen haben. Die Liebe lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Und sie verzeiht, wenn man link zu ihr war. Sie hat keinen Bock darauf, wenn jemand ehrenlos oder ungerecht behandelt wird. Sie feiert, wenn die Wahrheit siegt und alles korrekt zugeht. Die Liebe ist nicht tot zu kriegen. Sie hört nie auf zu vertrauen. Sie verliert nie die Hoffnung. Sie übersteht jede Krise. Sind mal ein paar andere Worte, aber es spricht uns vielleicht auch mal anders an, wenn wir es nicht immer nach Luther oder so hören. Und Vers 15, der Friede. Das ist mein letzter Punkt. Ihr könnt aufatmen. Ich bin bald fertig. Der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Ja, der Friede soll in unseren Herzen regieren. Die Frage, wie kann er regieren? Oder hier euer ganzes Leben bestimmen. Wie kann dieser Friede unser Leben bestimmen? Also mir geht's so, dass ich immer wieder mich danach ausstrecke, dass ich immer wieder sage, Jesus, jetzt brauche ich Frieden. Jetzt bin ich gerade voll unruhig. Jetzt brauche ich deinen Frieden. Und es klappt nicht immer, aber es klappt immer wieder, dass ich diesen Frieden dann echt krieg. Oft abends vor dem Einschlafen, wenn mich so viel vom Tag noch beschäftigt. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Und dann lege ich das irgendwie alles in Gottes Hände und sage, jetzt brauche ich deinen Frieden. Und dann kommt er. Also Friede auch natürlich miteinander. Das ist ja klar, dass dieser Friede auch viele Auswirkungen hat im praktischen Leben. Die letzten zwei Verse, die ich genommen habe, lese ich euch einfach nur vor, weil das so klar ist, dass ich dazu einfach nichts mehr sagen möchte. Lasst die Botschaft von Christus, vielleicht kannst du das nochmal zurückmachen, Vers 16 und 17. Ja, danke. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. So viel möchte ich für heute euch sagen. Und unter das möchte ich einfach Amen. Wir sind am Lernen, wir sind unterwegs. Es gibt in diesem Kapitel noch einen Abschnitt. Da gibt es spezielle Anweisungen für Ehe, Familie und Arbeit. also damals Sklavenherren, aber es kann man auch gut aufs Arbeitsleben übertragen. Das dürft ihr alleine noch durcharbeiten, das wäre mir jetzt zu viel geworden, das auch noch anzusprechen. Ich habe auch wieder ein Papier mit ein paar Fragen vorbereitet, wo ihr im Hauskreis oder persönlich dann an diesen Sachen weitermachen könnt. Zum Abschluss möchte ich noch gerne beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns in dein Reich versetzt hast, dass wir durch dich wirklich neue Kleider anziehen durften, dass du uns das geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir Altes immer noch wieder ablegen dürfen und da einfach dranbleiben dürfen und immer mehr zu dir hinwachsen. Und ich bete jetzt für jeden von uns, dass du das, was jetzt gesagt wurde, was in deinem Wort steht, dass es an dem Punkt mit uns weitergeht, wo du uns ansprechen wolltest, wo du mit uns einfach einen Schritt machen möchtest oder uns nochmal was zeigen möchtest, wo wir drüber uns freuen können. Wir danken dir, dass du dran bleibst an uns und dass, wenn das alles nicht so klappt, dass du uns nicht aufgibst, sondern einfach immer wieder da bist mit deiner Liebe, mit deiner Annahme, bis wir es richtig tief im Herzen kapiert haben. Und wir danken dir für diese Möglichkeit, immer wieder und immer wieder zu dir zu kommen und auch immer wieder neu anzufangen. Und danke, dass wir ein für alle Mal auch von dem Bösen auch getrennt wurden durch dich, auch wenn es uns jetzt, solange wir hier auf der Welt sind, noch immer wieder angreifen will. Aber wir sind deine Kinder, wir gehören zu dir und wir gehören in dein Reich. Lass uns mit erhobenem Haupt wirklich weitergehen, auch wenn alles noch nicht so perfekt ist. Aber du bist perfekt, Herr, und an dir hängen wir und mit dir wollen wir weiterziehen. Amen.